Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kurzen Ecke, dem Hockey-Podcast des Hamburger Hockeyverbands in Zusammenarbeit mit der Quirin Privatbank und Runford Media. Ich bin Dennis Buchmann und habe auch heute wieder Marie Backhaus an meiner Seite.
Hallo Dennis.
Hallo Marie. Und auch heute haben wir wieder einen spannenden Gast. Stefan Haumann, seines Zeichens seit August 2022 Direktor Bildung beim Deutschen Hockeybund.
Ja, hallo ihr beiden und vielen Dank für die Einladung.
Ja, auch von mir herzlich willkommen, Stefan. Du warst ja schon mal bei uns, damals noch in deiner Funktion als Landestrainer im Hamburger Hockeyverband. Seitdem hat sich ein bisschen was getan, kann man glaube ich sagen. Du bist jetzt seit August letzten Jahres als Direktor Bildung im Deutschen Hockeybund tätig. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wie es zu diesem Schritt gekommen ist.
Ja, also zuerst einmal muss man ja sagen, ich war vorher hatte einen ganz tollen Job, nämlich hier in Hamburg als Landestrainer. Ist tatsächlich einer meiner Traumjobs gewesen. Und ein zweiter Traumjob beziehungsweise ein zweites Feld, was mich schon immer ganz stark interessiert hat, ist so dieser Bereich Bildung. Und ich war schon seit vielen Jahren in Hamburg auch zuständig für die Traineraus- und Weiterbildung. Und habe dann den vorsichtigen Hinweis bekommen, dass es eine Stelle beim Deutschen Hockeybund in dem Bereich gibt und habe mich dann darauf beworben und war am Anfang eigentlich noch skeptisch, weil es ist schon natürlich eine Änderung des Berufs vom Hockeytrainer auf dem Platz hin im Prinzip zu einem reinen Schreibtischjob und dann ging es natürlich irgendwann ganz schnell und haben dann gemerkt, dass wir gut zueinander passen, der Deutsche Hockeybund und ich. Und dann ging es los.
Vermisst du es manchmal, auf dem Feld zu stehen, auf dem Hockeyplatz, oder hast du dich langsam an den Schreibtischjob gewöhnt?
Ich habe mir noch so ein bisschen Ausgleich geschaffen. Ich betreue so ein bisschen nebenbei als Co-Trainer noch eine Herrenmannschaft. Das heißt, so ganz aus dem Bereich raus ist vielleicht auch ungünstig, wenn man Trainern was beibringen möchte oder irgendwie am Puls der Zeit bleiben möchte, dann ist vielleicht auch ungünstig, so ganz, ganz raus zu sein. Aber das ist wirklich jetzt nur noch Hobby und nur noch nebenbei in einem kleinen Format und von daher bin ich irgendwo noch dran.
Also bist du immer noch hautnah dabei. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, was du genau beim DHB machst. Was sind da spezifisch deine Aufgaben?
Wir haben, die Stelle vorher gab es nicht und wir haben uns gemeinsam Gedanken gemacht an irgendeinem Punkt, um zu überlegen, was denn die Stelle sein soll und was denn die Aufgabenbeschreibung da auch sein soll. Und wir sind relativ schnell dazu gekommen, dass wir gesagt haben, nur Trainerausbildung ist es nicht, soll es nicht sein, so war sie auch nicht ausgeschrieben, sondern wir sehen da im Prinzip noch mehrere Dinge und fangen aber natürlich auch erstmal mit der Trainerausbildung an. Also wir sehen da großes Potenzial auch in anderen Bildungsbereichen, wohin wir das alles ausbauen können und auch diese Position ausbauen können. Und da ist sowas wie Eltern zu nennen, Bildung in Richtung Eltern, kommen wir vielleicht nachher noch zu. Oder auch Schiedsrichterausbildung, was ist eigentlich damit? Also es gibt ja viele Bereiche und nicht nur die Trainerausbildung. Und haben wir uns so überlegt. Und dann ist in erster Linie meine Position, oder ich bin in erster Linie für zwei Sachen verantwortlich. Natürlich für das inhaltliche Ausgestalten, also das Curriculum der verschiedenen Trainerausbildungen. Das Curriculum zu schreiben, zusammen mit unserem Teambildung, was wir da haben. Also auch zusammen mit dem Bundestrainer Wissenschaft zum Beispiel, aber auch im engen Kontakt mit den amtierenden Bundestrainern, die wir in den verschiedenen Bereichen haben. Und dann natürlich auch die Durchführung der ganzen Lehrgänge und Fortbildung und das konzeptionelle Begleiten. Das würde ich sagen, sind die Hauptaufgaben.
Wie sehr hilft es dir dabei, dass du schon diese langjährigen Erfahrungen hast, so als Trainer?
Ich würde ehrlich gesagt sagen, ohne dem ist es wirklich schwierig. Nur aus dem Bereich, man könnte ja überlegen, dass man von verschiedenen Bereichen sich dem Ganzen annähern kann. Und ich glaube, ich bringe einen ganz guten Mix mit. Habe ursprünglich mal auf Lehramt studiert. Das heißt, ich komme irgendwie so ein bisschen auch aus dem Bereich, so mit einem halben Fuß. Und dann auch Sportwissenschaften studiert. Also irgendwie komme ich auch aus dem Bereich und war dann auch selbst Trainer oder bin es. Ich glaube, der Mix hilft mir persönlich total und jetzt überhaupt nichts mit Hockey und überhaupt nichts mit Training zu tun zu haben, ist dann tatsächlich schwierig.
Das kann ich mir vorstellen. Du hast ja schon beschrieben, wie komplex das Themenfeld ist. Und die Stelle, die gab es ja vorher noch nicht. Die ist ja neu geschaffen worden. Was hat sich denn so in der Vergangenheit verändert, dass man jetzt die neuen Strukturen auch schaffen muss?
Es hat sich ganz viel verändert. Vorher haben wir in erster Linie tolle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen beim Deutschen Hockeybund gehabt, die sich ganz viel um das Thema gekümmert haben, aber überhaupt gar nicht die Zeit hatten, das große Ganze so ein bisschen anzufassen. Und dadurch, dass sich einfach viel verändert hat, war das möglich. Also ein Beispiel, du hast es quasi angesprochen, professionelle Strukturen, hauptamtliche Strukturen und eigentlich noch mehr bezahlte Stellen im Hockey, die es jetzt viel mehr gibt als früher. Und wir haben viel mehr professionelle oder halbprofessionelle Trainer, viel mehr als früher, sowohl in den Clubs als auch in den Landesverbänden. Und das ist mit Sicherheit eine Sache, die sich groß verändert hat. Dann natürlich auch so ein Punkt wie so wissenschaftliche Erkenntnisse im Bereich Pädagogik und Wissensvermittlung. Wir haben da auch eine Metaebene drin. Also auf der einen Seite müssen wir uns ja Gedanken machen, wie bringen wir es den Trainern bei? Und auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich auch Gedanken machen, wie bringen die Trainer es den Kindern bei? Und da hat sich natürlich auch ganz viel geändert. Stichwort ist da auch kompetenzorientiertes Lehren und Lernen. Und dann haben wir natürlich auch einen gesellschaftlichen Wandel, der sich gerade vollzieht. Die Gesellschaft ist sensibler für zum Beispiel Präventionsthemen. Wir haben das ganz große Thema Prävention mit auf der Agenda. Nicht nur Prävention von sexualisierter Gewalt, sondern auch so Sachen wie Abusive Coaching, wo wir einfach unsere sowohl AthletInnen als auch TrainerInnen aufklären wollen und müssen und da auch unseren großen Auftrag sehen. Kommunikation ist ein Riesenpunkt, der mir noch einfällt. Früher haben wir alles über Briefe, sagen wir mal, oder E-Mails gelöst. Und ich sage immer gerne, wenn wir irgendwas kommunizieren wollten, dann hat der Deutsche Hockeybund es an die Landesverbände geschrieben. Und wenn da der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin einen guten Tag hatte, dann haben die es weitergeleitet an die Clubs. Und wenn die einen guten Tag hatten, je nachdem, wer da saß, ob hauptamtlich oder ehrenamtlich, dann haben die es weitergeleitet an die Betreuer. Und ihr merkt, das geht dann immer so weiter bis an die Kinder. Und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und keine direkte Kommunikation, die wir heute aus Social Media kennen. Und da haben wir zumindest was die Information der Trainer und Trainerinnen, kleiner Disclaimer, also wenn ich zwischendurch mal nicht Trainerinnen erwähne, dann ist das der Flüssigkeit der Aufnahme geschuldet.
Und, das ist vollkommen in Ordnung.
Und soll keineswegs die viel zu wenig weiblichen Trainerinnen hier nicht ansprechen, sondern ganz im Gegenteil. Ich war bei der direkten Kommunikation, das müssen wir dringend verbessern. Also das kennt man heute aus Social Media, wo ich direkt angesprochen werde und da haben wir so ein ganz klein bisschen vielleicht den Zug in der direkten Ansprache verpasst. Nicht so im Hockey allgemein, wo wir gut Werbung machen für unseren Sport grundsätzlich, aber in der Ansprache unserer ganz spezifischen Zielgruppen vielleicht, auch vielleicht der Eltern. Und dann haben wir natürlich einen großen Punkt, der sich verändert hat und das ist natürlich mit Corona jetzt nochmal als Brandbeschleuniger gekommen. Das ist das Thema E-Learning und vielleicht auch dieses ganze Thema Blended Learning. Blended Learning umfasst ja dann den Gesamtbereich. Also Blended heißt dann, ich mache was in Präsenz und mache was synchron, also alle zusammen, zum Beispiel in einem gemeinsamen Online-Meeting und zum Dritten auch asynchron, also nicht alle zusammen in irgendeiner E-Learning-Plattform. Und da wollen wir natürlich auch nicht nur aufspringen, sondern natürlich in Zukunft auch Vorreiter im Sport werden.
Ja, man merkt, dass bei dem ganzen Trainerjob viel mit dran hängt. Also es ist nicht einfach so, dass man auf den Trainingsplatz geht und dann einfach ein bisschen Hockey beibringt, sondern ich finde, da merkt man jetzt auf jeden Fall auch, was da alles hintersteckt und was man beachten muss, ist vielleicht in den letzten Jahren auch ein bisschen was dazugekommen oder was man vielleicht früher nicht so beachtet hat. Aber was kommt denn allgemein auf die Hockeytrainer in Deutschland so alles zu?
Also erstmal hoffe ich natürlich viel Gutes und in erster Linie wollen wir ja mit unseren Neuerungen die Qualität verbessern. Das ist ja erstmal unser erster großer Punkt. Und vielleicht mal die Frage an euch, welche Lizenzstufe glaubt ihr denn? Also wir fangen bei der C-Lizenz an, gehen bis zur A-Lizenz. Das ist so das typische Lizenzsystem im deutschen Sport und das haben auch wir. Was glaubt ihr denn, welche Lizenzstufe man braucht, um, sagen wir mal, eine Bundesligamannschaft zu coachen? Fangen wir mal hoch an.
Ich würde die goldene Mitte, die B-Lizenz nehmen.
Boah, das ist eine gute Frage. Also wenn du sie so stellst, dann ist es auf jeden Fall eine Besonderheit, glaube ich. Vielleicht ist es dann die C-Lizenz sogar schon?
Also eher eine untere Lizenz, ja, sagst du, für die Bundesliga. Ich kann euch verraten, man braucht in keinem Bereich, egal ob in der Bundesliga oder im Jugendbereich, irgendeine Lizenz.
Und also eine Fangfrage gewesen.
Das war eine ganz eindeutige Fangfrage, ganz genau. Und da sind wir ja schon beim ersten Punkt. Das heißt, einer meiner großen Punkte ist, ich würde mal sagen, die Wertschätzung für das Berufsbild Trainer zu verändern. Da geht natürlich ganz viel mit einher, dass es in keiner Weise irgendeine Lizenzpflicht gibt. Das geht ja bis in die Richtung, dass ich für eine Jugendmannschaft draußen auf der Straße jemanden ansprechen könnte und sagen kann, pass auf, du coachst jetzt mal am Wochenende die Kinder. Und da müssen wir irgendwie ran. Und das hat natürlich auch Gründe, warum es keine Lizenzpflicht gibt. Und die Gründe sind auch verständlich. Die Vereine haben natürlich jetzt gerade in so einer Phase, wo es einfach auch einen großen Fachkräftemangel nicht nur im Hockey gibt, natürlich auch die Sorge, dass man mit so etwas vielleicht noch mehr Leute verschreckt. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Wir wollen natürlich mehr Leute, wir wollen die Qualität und die Quantität im Trainerbereich verbessern und auch auf jeden Fall die Quantität. Aber wir dürfen natürlich irgendwo die Qualität nicht außen vor lassen und dürfen vor allem nicht den Fehler begehen, dass wir das so weitermachen und dadurch die Wertschätzung für so eine Trainerlizenz oder überhaupt für das Berufsbild gar nicht gegeben ist.
Aber wie ist das? Habt ihr jetzt schon so eine Pflicht eingeführt oder ist das der Plan?
Wir haben noch keine Pflicht eingeführt, weil wir sagen, dafür ist unser Lizenzsystem im Moment noch gar nicht ausgelegt. Man muss überlegen, man fängt in der C-Lizenz an mit Präsenzlehrgängen, 2x5 Tage Präsenz ist so das klassische Modell und dann hast du deine C-Lizenz. Gehören noch so ein paar Sachen dazu, musst noch so eine Hausarbeit schreiben und so. Aber 2x5 Tage von Montag bis Freitag, wenn du es nebenbei machst, als Berufstätiger, als Berufstätige, das ist schon eine Ansage. Und da sagen wir wollen auf jeden Fall niederschwelliger einsteigen. Vor allem, wenn das die erste Lizenzstufe ist, dann ist das einfach eine Riesenhürde. Und ich kenne viele gute Trainer, die keine Lizenz haben. Man kennt auch viele gute Ärzte, die keinen Doktortitel haben, aber der Unterschied ist, sie haben sich vorher irgendwie damit dann in einem formalen System irgendwie damit beschäftigt. Und sie sind dann immerhin Arzt. Und wir wollen zumindest die Leute, ein schwieriger Vergleich, aber wir wollen zumindest die Leute irgendwie basisqualifizieren. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen unten anfangen und brauchen dringend eine Qualifikationsform, die ein bisschen niederschwelliger ist als die erste Lizenzstufe und haben deswegen zum Glück gefördert durch den DOSB, durch den Deutschen Olympischen Sportbund und das BMI, das Bundesministerium fürs Innere, mit der Aktion Restart 2 neue Lizenzstufen jetzt einführen können. Das ist Coach Start und Coach Next. Und wir hoffen, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass ab Oktober diese zwei E-Learning-Module quasi auf den Markt kommen und wir mit Coach Start es schaffen, an einem Abend, sage ich immer, auf niederschwelliger Ebene Trainer zu qualifizieren. Und dann gucke ich mir ein paar Videos an und beantworte ein paar Fragen und habe wirklich ein richtig schönes E-Learning-Modul, wo ich auf niederschwelliger Ebene Jugendliche, aber auch Erwachsene mit so einer ersten Lizenzstufe qualifizieren kann. Und die zweite Stufe wäre dann dieses Coach Next, was ich an einem Wochenende gut machen kann, gut absolvieren kann und was natürlich ein bisschen inhaltsstärker ist. Und beide Dinge kann ich mir wunderbar auf den C-Trainer nachher anrechnen lassen, muss da dementsprechend weniger machen. Und dadurch, dass wir den C-Trainer in Zukunft dann blended machen wollen, also sowohl E-Learning-Module als auch Online-Meetings als auch Präsenz, diese drei Bereiche wollen wir da abdecken, schaffe ich es dann, dass ich in 3 bis 4 Präsenztagen dann auskomme und dann eine Basis, also so eine C-Lizenz im Prinzip habe. Das ist nicht weniger Inhalt am Ende, aber wir teilen es ganz anders auf und ich kann es in ganz anderen Schritten bewältigen und bin vorher schon mal in meinen ersten Steps quasi basisqualifiziert. Und dadurch, dass wir das jetzt einführen, dann haben wir eine Chance, auch zu sagen, pass auf, jede Trainerin, die irgendwie am Platzrand steht, die muss mal mindestens sich so einen Abend Zeit genommen haben, per E-Learning sich mal so ein paar Sachen angeguckt haben und das wäre dann unsere Basisqualifikation und das könnte man dann als sowas wie Lizenzpflicht einführen.
Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, das zu digitalisieren. Sicherlich eine große Möglichkeit. Ist es vielleicht auch eine Option, Bildungsurlaub zu beantragen? Geht das dafür?
Ja, Bildungsurlaub ist ja, man muss ja grundsätzlich vorweg wissen, dass Bildung ja Sache der Länder ist. Was ja viele wissen, aber natürlich erstmal eine wichtige Voraussetzung, um da weiterreden zu können. Und dass wir als DAB im Prinzip, wenn wir es deutschlandweit sehen, in jedem Bundesland das Ganze beantragen müssen. Und da sind wir tatsächlich gerade dran. Und das ist natürlich auch ein riesengroßer Punkt. Also das muss in Zukunft möglich sein, dass ich mir sowas wie in anderen Bereichen auch das Ganze als Bildungsurlaub anrechnen lassen kann, ganz genau. Aber gibt so ein paar Dinge, da brauchen wir ein bisschen Zeit. Es geht nicht von heute auf morgen. Auch so Bildungsurlaub muss mit einem gewissen Vorlauf beantragt werden. Und in diesem Jahr rechnen wir nicht mehr damit. Aber in 2024 gehen wir fest davon aus, dass alle unsere Veranstaltungen in dieses Programm gehören, dass ich mir das von meinem Arbeitgeber als Bildungsurlaub anerkennen lassen kann.
Also ich finde das stark, dass du da auch einfach die TrainerInnen-Ausbildung auch einfach weiter in die Zukunft führst, weil wenn ich es richtig verstanden habe, war es bisher ein relativ starres System mit relativ hohen Eintrittsbarrieren, dadurch, dass man halt 2 Wochen, 5 Tage investieren musste und die Relevanz für die Trainertätigkeit gar nicht so hoch war. Ich kenne es selber so aus der Praxis, man kann sich für viele Themen interessieren, aber so ein theoretisches Fundament ist ja auch immer ganz wichtig, damit man da auch zielgerichtet in die Zukunft arbeiten kann. Von daher, gerade wenn ihr jetzt das Thema E-Learning mit reinbringt, ich glaube, das ist vielleicht eine allgemeine Corona-Lernkurve, dass da deutlich mehr geht, auch in Deutschland, finde ich gut, um dann einfach mal die zukünftigen Coaches einfach an das Thema ranzubringen. Dass man vielleicht auch einfach eine größere Auswahl hat. Von denen gibt es ja dann sicherlich früher, später immer mehr Coaches, die sagen, ich will das auch leistungsorientiert absolvieren.
Definitiv. Und wir stehen ja im Moment vor der Frage, die Frage, die ich mir eigentlich so als Zielsetzung langfristig mal beantworten möchte, ist eigentlich, was sage ich denn einem, ich sage jetzt mal Abiturienten, Abiturientin oder kurz vorm Schulabschluss, sagen wir mal ganz allgemein, das hat ja nichts mit Abitur zu tun, ich meine Schulabschluss. Was sage ich denn dem oder der, wenn ich gefragt werde, pass auf Stefan, ich möchte unbedingt Trainerin werden. Ja, dann sage ich am besten, mach erstmal was anderes, Stand heute. Weil eine richtige lineare, formale Ausbildung in dem Bereich gibt es ja nicht. Also ich kann Trainerscheine machen und das zieht sich auch dann, Stand heute, relativ lang. Und aber am Ende dann wirklich irgendwas Wertschätzendes in der Hand habe ich ja nicht. Ich bin da wirklich, das ist mit Sicherheit auch ein Problem des deutschen Sports. Ich bin da aber guter Dinge, dass der DOSB da auch gerade wirklich Steps in die richtige Richtung macht. Und da sind viele Instanzen dran, auch der Berufsverband der TrainerInnen im deutschen Sport. BVTDS macht da auch einiges. Also wir sind da in großem Stil dran, am Ende aus dieser Trainerausbildung auch irgendwie eine formale Anerkennung hinzubekommen. Beispiel ist, was ist denn, wenn ich nach so einer B- oder A-Lizenz mir das irgendwie als Bachelor anerkennen lassen kann? Womöglich auch mit Änderungen, ja, womöglich auch mit Änderungen zum jetzigen System. Vielleicht muss man dann auch Dinge anders machen und muss dann auch anders prüfen, muss dann vielleicht auch die Lehrgänge umfangreicher machen. Aber das wäre zum Beispiel so eine Sache, die man, die es da potenziell gäbe. Und ja, das ist so definitiv eine Frage, die man beantworten muss in Zukunft, weil die Antwort auf die Frage, wie kann ich am besten Hockeytrainerin werden oder ich möchte jetzt nach meinem Schulabschluss Hockeytrainerin werden, kann halt nicht die Antwort geben, mach erstmal was anderes, das wäre blöd. Wir wollen es schaffen, unsere Trainer und Trainerinnen so gut zu qualifizieren, dass sie auch für andere Bereiche auf dem Arbeitsmarkt im Zweifel interessant sind. Und dann schaffe ich Wertschätzung.
Und du hast ja viel vorgenommen. Wie ist denn bisher die Resonanz auf die Veränderung? Letztendlich geht es da viel mehr Richtung Bildungskampagne. Gibt es da schon irgendwie Feedback von potenziellen Trainern oder auch Vereinen?
Also erstmal ist es ja so, das ist ja alles ein bisschen, ja, möchte fast sagen, disruptiv. Also erstmal ist es ja so, dass man alte Strukturen erstmal zusammenwirft und Chaos veranstaltet in so einer neuen Stelle und dann versucht, die Scherben wieder einzukehren. Vielleicht ist es auch mein Team und speziell auch mein enger Mitarbeiter Benedikt Falter, dem es zu verdanken ist, dass so große Kritik gar nicht so richtig an mich rankommt. Also ich erlebe total viel Zustimmung und einen totalen Umbruchsgedanken in der Trainerlandschaft. Und das finde ich total gut. Also ich erlebe in vielen Gesprächen, dass der eingeschlagene Weg richtig ist. Und ich versuche natürlich auch irgendwie ja an der Basis zu sprechen, hört sich auch ganz abgedroschen an. Aber so ist es ja am Ende. Also ich habe ja ganz viel Kontakt zu den Trainerkollegen und da ist es ja ja im Prinzip auch so eine Überlegung, was hilft denn wirklich? Und also ich erlebe viel Positives, gibt mit Sicherheit vereinzelt auch Sorge. Eine Sorge habe ich gerade genannt, die Sorge der Vereine, dass durch Verpflichtungen womöglich noch weniger Trainer am Ende auf dem Platz stehen. Und die Sorge muss man ernst nehmen, denn das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja mehr Leute und wir glauben halt nur gemeinsam, dass wir es so auch schaffen können.
Wie ist denn das bei dem Online-Training? Kann man da eigentlich auch durchfallen oder ist das, also gibt es diese Option gar nicht, einfach um erstmal mehr zu informieren, mehr über dieses Traineramt quasi zu lernen, ein paar Strategien vielleicht ja, sich anzueignen? Also ist da vielleicht am Ende auch sowas wie so ein Quiz oder so ein Test geplant?
Also zu wertschätzender Ausbildung gehört ja auch, dass man in irgendeiner Weise auch Hürden einbaut, die man jetzt nicht durch ich klicke auf Start, verlasse den Raum und komme wieder, wenn ich merke, es ist zu Ende oder wenn ich nichts mehr höre aus dem Lautsprecher, davon geprägt ist. Also so geht es natürlich dann nicht. Und natürlich müssen wir auch in so Online-Modulen auch irgendwas wie, und da sagst du es genau richtig, sowas wie so ein Quiz einbauen, um einfach eine Aufmerksamkeitsprüfung, würde man ja sagen, stattfinden zu lassen. Das betrifft den unteren Bereich. Und natürlich ist es dann, wenn wir darüber sprechen, dass wir in Richtung einer formalen Ausbildung gehen, oder das ist vielleicht noch ein bisschen zu weit gesprochen, aber zumindest etwas, was damit vergleichbar ist, im Rahmen eines Qualifizierungsrahmens zum Beispiel. Dann muss es natürlich so sein, dass am Ende auch eine Prüfung stattfindet. Wir haben das jetzt schon im C-Trainer-Bereich und da ist es nicht so, dass jeder durchkommt, jede durchkommt, sondern kommt es mal vereinzelt vor, dass da auch Leute, ich möchte gar nicht mal sagen durchfallen, aber dann nochmal einen Umweg gehen und man dann versucht, die Leute, und darauf kommt es an, trotzdem versucht die Leute irgendwie besser zu machen, weil da will ja keiner, kommt ja keiner zum C-Trainer, zeigt ja erstmal ein Grundinteresse und die wollen wir ja erstmal mit dem Wissen ausstatten und da gibt es halt dann auch unterschiedliche Wege. Und später dann, wenn es um A-Trainer oder sowas geht, da haben wir Qualitätsstandards und die wollen wir natürlich auch einhalten. Und da ist natürlich ein A-Trainer dann auch eine andere Nummer, eine andere Hausnummer. Und ja, da müssen auch irgendwo dann muss auch was eingezogen werden. Und dann, wie gesagt, gehört es zur Wertschätzung oder zu einer wertschätzenden Ausbildung, zu einem wertschätzenden Ausbildungsformat, wenn da auch Fallhöhen mit eingespeist sind. Und ja, dazu gehört auch, dass mal nicht jeder durchkommt. Aber wir haben uns nicht hingesetzt und haben überlegt, ja Mensch, wir müssen jetzt mal mehr Leute durchfallen lassen. Darum geht es uns nicht. Also uns geht es schon darum, dass das möglichst viele auf dem Niveau bestehen.
Wie ist das? Gibt es eine Mischung zwischen Praxis und Theorie? Also wenn jetzt dieses Online-Training ist der Theorie-Teil, aber in der Regel gerade das Zwischenmenschliche ist ja oft auch wichtig, gerade bei Trainern, oder wie leite ich eine Gruppe, wie rede ich mit denen? Gibt es dann auch so einen Praxisteil, der geplant ist?
Absolut. Wir wollen ja nicht ganz auf Präsenz verzichten. Und das geht ja im Trainerbereich auch gar nicht. Du kannst ja nicht, wir müssen ja auch Sachen zeigen. Und am Ende sind die Trainer ja bei den Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen und müssen ja auch Dinge zeigen, vormachen oder erklären. Oder sind ja, der Trainer ist einfach ein sozialer Beruf, muss man einfach sagen. Und natürlich wollen wir auf diese Präsenz überhaupt gar nicht verzichten. Ganz im Gegenteil. Also im C-Bereich wollen wir das in E-Learning auslagern, was man auslagern kann und wo wir kein schlechtes Gewissen haben. Da sind zum Beispiel so Themen bei wie Vereinsstruktur. Wie ist eigentlich die Vereinsstruktur so in Deutschland? Das ist eine demokratische Struktur. Das kann ich aber auch im E-Learning vermitteln. Da muss ich mich nicht zu treffen und da muss ich nirgendwo präsent sein. Aber es gibt viele andere Sachen, da muss ich sprechen und da muss ich die anderen sehen und die müssen mich sehen als Referenten und da muss ich natürlich das auch anbieten. Und in den späteren Trainerlizenzstufen wollen wir sogar viel Präsenz anbieten und wollen die ganzen Lehrgänge sogar andocken im Rahmen dieses neuen kompetenzorientierten Modells, ja, an tatsächliches Training. Wir hatten jetzt gerade den ersten C-Trainer-Leistungssport-Lehrgang nach neuem Format und es war angedockt an eine Maßnahme der U18-Nationalmannschaft. Und da sind dann die jungen TrainerInnen und gucken sich das an. Also jung im Sinne von Lizenzjung, das ist für jung und alt, möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Und so werden die Lehrgänge auch wahrgenommen. Also es ist, wir haben da jede Altersstufe dabei. Aber da sind dann die Kollegen und gucken sich das an und sind ganz nah an der U18 dran und sitzen hinten in der Besprechung dabei und sprechen mit den Bundestrainern zum Thema Nominierung und sprechen mit den Physios vor Ort und den Teammanagern und den Sportpsychologen. Und das ist total spannend natürlich für die. Und in einer weiteren Lizenzstufe, dann so ein B-Trainer, wollen wir es dann anders machen. Da sagen wir dann, naja, wir organisieren für euch drumherum quasi so ein Camp. Und dann erarbeitet ihr Aufgaben und geht selbst rein und macht mit den Jugendlichen vor Ort Training. Nach einem gewissen Muster, was wir natürlich vorgeben, immer wieder feedbacken und viele Feedbackschleifen drin haben und es immer wieder resümieren und immer wieder uns überlegen, was können wir besser machen. Und das ist im Prinzip das, was wir natürlich wollen.
Was muss man denn als Trainer eigentlich so mitbringen? Also wenn man mal so auf charakterliche Eigenschaften schaut, hast du da irgendwie so im Kopf, ein Trainer sollte vielleicht die und die Eigenschaft haben, oder ist das im Prinzip eigentlich für jeden möglich?
Ja, das ist ja wie mit jedem Beruf, ne? Schwierige Frage, in erster Linie mal Interesse. Das ist das Große. Also sollte schon irgendwo das Feuer brennen für den Beruf oder auch die Tätigkeit. Es muss ja nicht immer der Beruf sein, um Gottes Willen. Ich habe auch viel vom Beruf geredet, aber unsere nebenberuflichen bezahlten Trainer sind absolut Gold wert und natürlich auch die ganzen Ehrenamtler, die es da draußen gibt. Aber eins verbindet, glaube ich, 99%, und das ist das Feuer, was irgendwo für den Sport brennt. Und ich glaube, das ist das Allerentscheidendste. Ich glaube, dass man sich ganz viel aneignen kann durch Bildung und durch Hospitieren bei Kollegen, Kolleginnen, und man sich ganz viel abgucken kann und Das ist, und mit Sicherheit ist dann der eine mehr geeignet als der andere. Und ich glaube auch mit einem guten Reflexionsvermögen bekommt man das auch raus, wo dann im Zweifel irgendwo Ende ist und welcher Altersbereich vielleicht für einen gut geeignet ist. Aber ja, man sollte natürlich in erster Linie mal irgendein Feuer in sich drin haben für den Sport.
Also ihr kämpft ja darum, dass einfach auch mehr TrainerInnen werden am Ende des Tages mit den zwei innovativen Startprogrammen, Coach Start und Coach Next. Dann verzahnt ihr immer stärker Richtung Leistungsbereich dann später auch, wenn es zur Lizenztrainerausbildung geht. Wie sieht's denn aus? Wird dann der Ausbildungsweg, wenn ich richtig einen Leistungssport will, Richtung CBA-Lizenz länger?
Also erstmal noch vielleicht einen Schritt zurück zu dem Satz, den du davor gesagt hast, ja, zum Thema Leistungssport. Ich finde eigentlich die Bezeichnung Leistungssport und Breitensport total irreführend. Weil wir müssen uns ja mal überlegen, was ist denn da draußen alles Leistungssport und was ist denn eigentlich alles Breitensport? Jetzt sind das auch Begriffe, ehrlich gesagt, die auch vom DOSB geprägt sind und so werden Lizenzen auch vergeben. Also es ist nichts Falsches dran. Aber wir müssen uns schon überlegen, dass wir das vielleicht so ein bisschen neu branden. Weil jemand, der in seinem Club leistungsorientiert arbeitet mit Jugendlichen im Bereich U14 oder U12 oder wie auch immer, der ist jetzt im Moment eigentlich noch so ein bisschen versucht, so diese Leistungssportschiene zu gehen. Dabei ist die Leistungssportschiene eigentlich eine Schiene, die im Bereich Verbandstraining und Nationalmannschaften angesiedelt ist. Und der wäre vielleicht viel glücklicher, wenn er in einem, was wir vielleicht heute Breitensport nennen, in so einem Bereich viel mehr zum Thema, wie begeister ich Jugendliche, an Inhalt bekommt. Und deswegen ist das schon mal so der erste Punkt. Also wir wollen da die Profile verändern und anders schärfen. Und dieser Bereich Breitensport, das hat so eine negative Konnotation für viele. Und das ist es überhaupt gar nicht. Und das ist einfach die Basis. Und wie entfache ich das Feuer bei Jugendlichen und im Zweifel ja auch bei Erwachsenen? Und da müssen wir auch irgendwie ran. Also das ist auch so ein Punkt, den wir ganz groß auf der Agenda haben. Und während ich jetzt darüber geredet habe, habe ich deinen letzten Satz vergessen dazu.
Ob dann durch die stärkere Verzahnung und dann die Hebung der Qualität, gerade im Lizenzbereich, dann später auch der Ausbildungsweg länger wird.
Ja, ja und nein. Ich würde sagen, ist anders, weil wir versuchen wollen, die Zeit, die wir haben, effektiv zu nutzen. Und wir das Gefühl bisher hatten, dass wir, was auch so war, weil es sich etabliert hatte, über lange Jahre so war, wir eine Ausbildung geschaffen haben, wo wir inzwischen sagen würden, das ist uns nicht effizient genug. Und die Präsenzzeit, die wir haben, die wollen wir anders nutzen. Auch die E-Learning-Zeit, die wir da haben, die wollen wir effektiv nutzen. Und ja, es ist definitiv Arbeit, so eine Lizenz zu machen und auch vielleicht auch mehr Arbeit. Aber ob es mehr Zeitaufwand ist, weiß ich nicht zwingend. Wir sind ja auch im Rahmen des DOSBs in Grenzen, die wir da einhalten müssen. Und wir haben so von der Zeitplanung im Bereich B-Leistungssport und A-Trainer, was auch eine Leistungssportlizenz ist, unsere Schlagzahl so ein bisschen erhöht. Aber ich würde sagen, kaum merklich. Und deswegen würde ich sagen, es ist mit Sicherheit intensivere Arbeit. Und ich beschäftige mich auch in so einem B- oder A-Trainer fast ein ganzes Jahr mit dem Thema. Aber das aber auch zeiteffizient.
Das heißt, ihr habt euch auch damit auseinandergesetzt, ein Zielbild zu entwickeln. Da wollen wir hin in der Trainerausbildung. Und im nächsten Schritt dann auch einfach mal hinterfragt, was haben wir vielleicht vorher gemacht, was nicht wirklich effizient und zielführend ist.
Ganz genau. Wenn du so ein Curriculum komplett auf den Kopf stellst und ich würde sagen, wir sind mit einem weißen Blatt Papier angefangen, dann überlegst du dir als erstes mal, was sind die Zielkompetenzen eigentlich, die du haben möchtest bei einem Trainer. Und dann haben wir das runtergebrochen und gesagt, was muss denn dann wo starten? Und was muss ich denn im jüngsten Bereich machen oder in der ersten Lizenzstufe? Was will ich da für Zielkompetenzen haben? Und was will ich am Ende von einem potenziellen Bundestrainer für Zielkompetenzen haben? Und genauso läuft es.
Mir ist gerade noch eine Rückfrage eingefallen, das ist jetzt schon ein paar Minuten her, aber als du uns vorhin gefragt hast, welche Lizenz man denn braucht für einen Bundesliga-Trainer, das hat mich jetzt irgendwie in die letzten Minuten noch ein bisschen umtrieben, ich weiß auch nicht.
Das beschäftigt mich auch schon länger, ja.
Da habe ich mich jetzt gefragt, wie ist denn das eigentlich bei einem Nationaltrainer, also bei einem deutschen Nationaltrainer, ist das da auch so geregelt, dass der keine Lizenz braucht oder ist es da wiederum anders?
Ja, schwierige Frage. Also sagen wir mal so. Das BMI, was der größte Förderer im deutschen Sport ja ist, das Bundesministerium fürs Innere, hat natürlich Vorgaben. Genauso ist es übrigens auch in Hamburg. Da kannst du nicht einfach sagen, da brauchst du schon eine Ausbildungsstufe. Da kannst du nicht einfach sagen, okay, ich habe jetzt Lust und jetzt mache ich das mal. Also da gibt es schon, auch der Olympiastützpunkt zum Beispiel in Hamburg-Schleswig-Holstein hat natürlich Vorgaben für die Einstellung von TrainerInnen, völlig klar. In dem Bereich würde ich sagen, ist das angekommen, ist eine Lizenzpflicht angekommen. Auch wenn es manchmal keine DOSB-Lizenz sein muss, es mag ja auch den Fall geben, dass man Trainer hat, die aus dem Ausland kommen. Das hatten wir ja auch schon im Damenbereich, Damenbundestrainer Xavier Reckinger. Dann muss man natürlich gucken, wo ist es einzuordnen. Und dann würde ich aber allgemein sagen, in dem Bereich ist eine Lizenzpflicht schon seit längerem angekommen. Aber umso größer ist das Problem, ehrlich gesagt. Denn wenn du keine Bestimmung in diesem unteren Bereich hast, dann ist natürlich der Sprung dementsprechend auch groß. Also welchen Anreiz habe ich jetzt als Trainer, der das nebenberuflich macht, überhaupt Zeit zu investieren, wenn ich doch einfach mich so auf den Platz stellen kann? Und wenn ich dann irgendwann mal so den Sprung ins Hauptamt mache, naja, dann habe ich immer noch keinen richtigen Anreiz, eine Lizenzstufe zu machen. Und wenn ich dann als womöglich Landestrainer mich bewerben möchte und dann von Null auf A-Trainer kommen möchte, dann ist das natürlich so einfach gar nicht möglich. Und das ist dann tatsächlich auch schon das erste Problem, was wir dann haben. Und da macht sich dann natürlich auch der Fachkräftemangel bemerkbar.
Wenn man jetzt ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und in den internationalen Vergleich geht, wie sieht das denn da aus? Also kann eine Trainerausbildung momentan in Deutschland mit den anderen Ländern mithalten oder gibt es da gravierende Unterschiede?
Also zuerst mal würde ich sagen, dass wir Weltmeister sind, ist ja erstmal ein gutes Zeichen.
Erfolg gibt Recht.
Erfolg gibt insofern Recht, als dass man jetzt natürlich überlegen könnte, weswegen sind wir da Weltmeister? Ist es wegen unserer Clubtrainer oder trotz unserer Clubtrainer? Und da würde ich natürlich sagen, das ist selbstverständlich wegen unserer Clubtrainer. Und ich glaube, dass da auch viel richtig gemacht wurde und dass wir... Und man muss auch fairerweise sagen, dass es auch abseits der Lizenzausbildung natürlich Wege gibt, wie Wissen weitergegeben wird. Und ich glaube, die Hockeyclubs in Deutschland sind so gut vernetzt und so gut verzahnt, dass auch außerhalb so eines Bildungswegs dann ich irgendwie weiterkommen kann. Und so dieses ganze Prinzip des Hospitierens bei Trainerkollegen. Das ist schon ein etabliertes System im Hockey, auch abseits der normalen Ausbildung. Von daher würde ich erstmal sagen, so schlecht stehen wir eigentlich gar nicht da. Und jetzt muss man auch ein bisschen, also ich bin in sehr gutem Kontakt zum Beispiel auch mit meinem Amtskollegen in den Niederlanden, in Holland, auch in Belgien sehr gut, auch in den Nachbarländern. Und da muss man immer sagen, dass wir gar nicht mit so vielen Ländern vergleichbar sind und dass wir natürlich in Deutschland eine spezielle Situation haben. In Holland ist viel kleiner, die können viel mehr zusammenziehen, es ist ein bisschen übersichtlicher und wir sind natürlich darauf angewiesen, dass wir auch dezentral, auch die Trainerausbildung dezentral aufbauen, natürlich dann Sachen auch mal im Osten Deutschlands anbieten, im Süden und natürlich auch in Hamburg und nicht alles irgendwo zentral an einer Stelle machen. Und von daher glaube ich, in den Möglichkeiten, die wir haben, da sind wir eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Auch wenn man das vergleicht mit einer Arbeitsgruppe vom Europäischen Hockeyverband, das ist eine Arbeitsgruppe für die EU, und da ziehen wir genau den Vergleich. Da sagen wir nämlich genau, wie kann man denn unsere Trainerausbildung abbilden in einem European Qualification Framework. Das ist dann dieser deutsche Qualitätsrahmen, der dem Ganzen entspricht. Also wie kann man das mit formalen Ausbildungen vergleichen? Da hat der DOSB auch weit vorgearbeitet. Da stehen wir gar nicht so schlecht da. Und trotzdem gibt es Länder, die machen einiges besser. Zum Beispiel gibt es in Leeds, an der Universität in Leeds, die Möglichkeit, das Ganze auch auf Master zu studieren, auch sowas zu haben wie Masterstudiengang Sports Coaching. Sowas haben wir im Prinzip noch nicht. Das gibt es so noch nicht, gerade für den Leistungssport so noch nicht. Da gibt es Angebote auch von der Sporthochschule in Köln, aber noch nicht genau auf dem Bereich. Und ich glaube, unser Ziel in den nächsten Jahren muss es sein, dass wir das irgendwie, die Trainerausbildung irgendwie auch in eine formale Ausbildung, wie ich schon mal eingangs sagte, ziehen und dass ich dann auch sagen kann, ich nach so einem CBA-Trainer kommt natürlich in Deutschland auch der Diplom-Trainer als Königsklasse, aber auch der, den kann ich mir nicht direkt anrechnen lassen, irgendwie als Bachelor, obwohl es ein dreijähriges Studium am Ende ist. Und da müssen wir irgendwie sehen, dass wir daran kommen. Aber das ist natürlich auch nicht nur ein Problem von uns als Deutscher Hockeybund, sondern natürlich auch eine Sache, die der DOSB mit forcieren muss.
Betrifft sicherlich alle Sportarten, gerade wenn es nicht nur um Fußball geht oder andere Sportarten, die stark im Fokus stehen. Du hast ja ganz viel vor, willst vieles verändern, also die Trainerausbildung noch besser machen. Welchen Zeitplan hast du vor Augen?
Ja, am liebsten gestern, wie das so ist, so schnell wie es geht. Aber ich glaube ehrlich gesagt, das Thema, wenn wir das, über das wir heute gesprochen haben, wenn wir das abgehakt haben, dann ist ja das Thema Bildung nicht vorbei. So, dann haben wir noch, was ist denn mit den Schiedsrichtern? Was ist denn mit den Clubmanagern? Dann wollen wir unbedingt unsere Eltern weiter qualifizieren. Da haben wir auch schon mit angefangen. Ihr hattet auch schon Klaas Henkel im Podcast. Mit dem zusammen haben wir schon vor einem Jahr hier in Hamburg eine super Aktion gestartet, nämlich so Eltern-Crash-Kurse. Da gibt's jetzt auch wieder Neuauflagen. Beim TTK wird was stattfinden hier in Hamburg. Wir werden was in Hannover haben. Wir tragen das über die Landesgrenzen weit hinaus. Es lief schon was in München. Und also da ist dann auch noch Michael Willemsen mit eingestiegen, vorher bei Polo, jetzt gerade in Hannover 78 aktiv. Und also gerade in dem Bereich ist da ganz viel. Das sind jetzt so Crashkurse für Eltern. Wir haben aber auch schon auch in Hamburg sowas gemacht wie psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Ganz wichtiges Thema hatten wir mit Dr. Lorenz Stein, auch Psychiater hier in Hamburg. Und da ist auch klar geworden, dass auch genau das Thema, also gar nicht mal so im Bereich Gewaltprävention, aber schon so in so einem Bereich Abusive Coaching, da auch einfach drüber geredet werden muss. Ja, und ich da teilweise auch so den Druck, den die Kinder verspüren, oft auch im Leistungssport einordnen muss. Und da haben wir ganz viel zu tun, von daher ist ein Zeitrahmen zu nennen schwierig. Aber wenn es um diese Coach Start, Coach Next Lizenzen geht, dann wollen wir das im Oktober auf den Beinen haben. Und dann wollen wir in diesem Jahr Ergebnisse liefern und einfach zeigen, wo die Reise hingeht.
Das wäre auch klasse.
Ja, man merkt, es gibt auf jeden Fall ganz viele spannende und wichtige Themen und Projekte, die da angetrieben werden. Und ich glaube, wir könnten hier noch Ewigkeiten weiterreden, weil es einfach super spannend ist. Aber ich denke, es wird Zeit für unsere Schnellfragerunde, oder Dennis?
Ja, die machen wir ja traditionell. 5 hockeyspezifische Fragen, die übernimmt Marie klassischerweise und ich dann 5 eher private Fragen.
Spannend.
Genau, fangen wir mit den Hockeyfragen an, würde ich sagen. Feld oder Halle?
Feld.
Stürmer oder Verteidiger?
Verteidiger.
Vorhand oder argentinische Rückhand?
Ja, Vorhand.
Laut oder leise auf dem Platz?
Laut.
Technik oder Athletik?
Technik.
Dann machen wir privat weiter. Buch oder Hörbuch?
Ach, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich habe mal ich hatte euch gerade gesagt, auf Lehramt Germanistik studiert. Und wenn mein und zu Hause habe ich ein Bücherregal, wo meine Frau sagt, wenn da noch ein Buch zukommt, für jedes neue Buch musst du eins abgeben. Also von daher eher Buch, aber ich höre ganz viele Hörbücher und auch Podcasts.
Oder lieber die App mit den Hintergrundgeräuschen.
Oder die App mit den Hintergrundgeräuschen. Das hatten wir im Vorgespräch.
Genau.
Müssen wir an dieser Stelle sagen.
Ja. Magst du erklären, was das ist?
Das ist eher eine uninformative App. Aber wir hatten darüber geredet, wie es denn ist, wenn wir hier so mit den Kaffeetassen und allem Möglichen hier so ein bisschen rummachen. Und dann hatte ich erzählt, dass es so eine App gibt, in der man Hintergrundgeräusche und Kaffeegeräusche sich quasi einspielen lassen kann und das eine beruhigende Wirkung hat.
Genau. Machst du das eigentlich oft?
Mit den Hintergrundgeräuschen? Ja. Ich habe das mal gemacht, aber es ist tatsächlich dann nervig. Seitdem es diese Noise-Canceling-Kopfhörer gibt, finde ich doch dann Ruhe besser als Übertönen.
Okay, haben wir das auch nochmal zwischendurch schnell geklärt?
Ja, genau, die nächste Frage hast du irgendwie quasi schon geahnt. Kochen oder bestellen?
Kochen.
Auto oder Fahrrad?
Fahrrad, in letzter Zeit deutlich mehr und das Auto steht hauptsächlich still. Ja.
Anruf oder Textnachricht?
Anruf.
Und zu guter Letzt, musikalisch, Schlager oder eher Hip-Hop?
Boah. Eher Hip-Hop, definitiv eher Hip-Hop, ja. Dann Schlager, ja.
Also Hip-Hop.
Ja.
Zum Abschluss würden wir jetzt tatsächlich nochmal den Spieß einmal kurz umdrehen und du darfst eine Frage stellen, und zwar an Dennis. Und nochmal ein ganz anderes Thema, eine Finanzfrage.
Ja, und zwar ist es ja bei vielen HockeytrainerInnen ein Thema, wie ich meine Berufskraft absichere. Und da zum Thema Berufsunfähigkeit hätte ich eine Frage. Das ist ja ganz oft gar nicht möglich, den Beruf Hockeytrainer abzusichern. Und da würde mich mal interessieren, welche Möglichkeiten ich denn sonst noch habe, meine Arbeitskraft abzusichern, wenn es denn dann nicht über eine Berufsunfähigkeit geht.
Ja, das ist eine spannende Frage. Das ist gar nicht mein Schwerpunktthema. Da verweise ich immer ganz gern auf freie Versicherungsberater.
Das entbindet dich nicht von einer guten Antwort.
Genau, deswegen wollte ich mich da auch nicht rauslügen. Also es gibt manchmal tatsächlich Möglichkeiten, es doch über eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzubilden, indem man das Berufsspektrum erweitert. Oder es gibt dann auch eine sogenannte Grundfähigkeitsabsicherung, wo dann einfach fest definiert wird bei Unfällen, Krankheiten, die einfach dazu führen, dass man Tätigkeiten nicht ausüben kann, dass man da eine Absicherung hat. Aber die ist deutlich schwächer ausgeprägt als die klassische Berufsunfähigkeitsversicherung. Deswegen finde ich es ganz gut, dass du das Thema ansprichst. Und da gibt es tatsächlich, wir als Quirin Privatbank sind Honorarberater für Vermögensfragen und es gibt spezialisierte Versicherungsberater, die frei von Abschlussinteressen gegen ein faires Honorar genau diesem Themenbereich sauber aufklären und Lösungen finden.
Super.
Da stelle ich gerne Kontakte her.
Sehr gut.
Gerne.
Ja, Stefan, vielen lieben Dank, dass du heute den Weg zu uns gefunden hast und ein bisschen was über deinen Beruf und die Trainerausbildung erzählt hast. War, glaube ich, sehr informativ, auch mit Informationen, mit denen wir nicht gerechnet hätten zwischendurch. Und wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg, dass das zeitlich auch möglichst schnell alles umsetzbar ist.
Vielen Dank, sehr gerne. Und auch nochmal vielen Dank für eure Einladung.